Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Die Sommerpause ist vorbei und da sind wir wieder hier mit dem Medientalk vom Landkreis Göttingen. Wie gewohnt, ab sofort wieder einmal pro Monat und mein Name ist Jennifer Bullard und unser heutiges Thema, das ist Glotzen, bis der Arzt kommt. Frühkindlicher Medienkonsum von unter 3- bzw. unter 6-Jährigen. Das heißt, jetzt wo wir frisch zurück sind aus der Sommerpause, wir alle konnten hoffentlich mal so ein bisschen uns entspannen, so ein bisschen erholen, vielleicht auch einfach mal abschalten. Und damit meine ich auch ausdrücklich die elektronischen Geräte, können wir heute wieder richtig loslegen. Und da haben wir uns wieder zwei Experten ins Boot geholt. Das ist zum einen Dr. Tanja Brunnert, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und für Kinderosteopathie aus Göttingen. Und wir haben Markus Olbrich, den Familientherapeut bei der Erziehungsberatungsstelle Osterode, heute mit bei uns. Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo.
Ja, und wahrscheinlich habt ihr es auch schon alle gesehen. Wir haben wieder zahlreiche Logos bei uns hier im Videostream am Anfang zu sehen gehabt. Das sind alles Institutionen und Stellen, die den Talk hier bei uns ermöglichen. Unter anderem das Kreismedienzentrum, die Familienzentren, aber auch Prävention als Chance, der Fachdienst Jugend und das Projekt Kita-Einstieg, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und unser Medientalk, der ist natürlich nicht nur hier auf YouTube zu finden, sondern er kann auch nochmal im Stadtradio Göttingen nachgehört werden. Einmal diesen Freitagabend, einmal Montagvormittag. Die genauen Termine, die nenne ich nochmal am Ende unserer heutigen Ausgabe. Und nachzuhören ist er dann auch nochmal unter stadtradio-göttingen.de. Wie gehabt, wie immer, wenn ihr Fragen an unsere Experten habt, dann könnt ihr die uns gerne hier unten in die Kommentare schreiben und wir schauen, dass wir die dann auch im Laufe unseres heutigen Medientalks beantworten können. Ganz kurz zum heutigen Ablauf. Wir wollen uns erstmal so ein bisschen anschauen, warum Medien denn eigentlich so faszinieren und natürlich auch, welche Tücken sie haben. Da greifen wir auch nochmal so ein bisschen auf Erfahrungsberichte unserer beiden Experten zurück. Schauen uns aber auch noch mal so ein bisschen an, wie die Blickstudie von 2017 ausgefallen ist. Also so ein bisschen auf wissenschaftlicher Grundlage das alles. Und wir schauen uns da auch noch mal an, wie denn so die Auswirkungen des frühkindlichen Medienkonsums auf die Entwicklung der Kinder aussehen. Also was da sich positiv auswirkt, wenn die Medien schon früh genutzt werden, beziehungsweise was sich auch negativ daran auswirkt. Und wir haben natürlich auch wieder am Ende jede Menge praktischer Tipps parat von unseren beiden Experten. Und soweit erstmal zu unserem heutigen Fahrplan. Und ich möchte ja hier keinen Monolog halten. Deswegen, Tanja, wäre super, wenn du dich auch einmal ganz kurz in eigenen Worten vorstellen könntest.
Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Kinder- und Jugendärztin. Ich bin seit 15 Jahren in Göttingen niedergelassen, anfangs in einer Einzelpraxis, jetzt seit auch schon mehr als 2 Jahren zusammen mit meinem Kollegen Tillmann Sachse in einer Gemeinschaftspraxis und mache nebenher ehrenamtlich viel berufspolitische Arbeit für unseren Berufsverband, bin da auch Pressesprecherin, sowohl fürs Land Niedersachsen als auch für den Bund und bin natürlich dadurch schon immer mal wieder auch mit diesen Fragen konfrontiert, weil es ja schon ein allgemeines Interesse daran gibt, was machen die Medien mit unseren Kindern, ist das auch ein gesundheitliches Problem, müssen wir uns damit näher beschäftigen. Ich bin selber natürlich auch innerfamiliäre Medienexpertin, weil ich auch Kinder habe. Das heißt, ich habe mich durchaus auch privat mit dem Thema beschäftigt und kann deswegen natürlich auch vieles nachvollziehen, was Eltern so berichten in der Praxis.
Markus, wie sieht es bei dir aus?
Ja, mein Name ist Markus Olbrich. Ich bin vom Kern her Diplom-Sozialpädagoge, bin systemischer Einzelpaar- und Familientherapeut und systemischer Supervisor und Kinderschutzfachkraft. Ich arbeite seit knapp 8 Jahren für die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche im Landkreis Göttingen, im Standort Osterode allerdings. Ich bin auch sowas wie ein innerfamiliärer Medienexperte. Ich habe eine 14-jährige Tochter und einen 25-jährigen Stiefsohn. Also ich habe schon so ein bisschen Medienerfahrung durch. Habe mir auch vor kurzem mal einen TikTok-Account anlegen lassen und versuche mich jetzt da so ein bisschen mit durchzumogeln.
Ja, also ihr habt auf jeden Fall viel Erfahrung, aus der ihr berichten könnt. Und wir wollen jetzt mal so direkt ins Thema einsteigen. Und da würde mich mal interessieren, warum faszinieren elektronische Medien eigentlich so?
Ich kann ja mal so aus meiner Sicht anfangen. Ich denke, das, was einfach so spannend ist für die Kinder, ist diese unglaublich schnelle Abfolge von Bildern, viele verschiedene Farben. Dann kommt dazu, dass offensichtlich ja auch Eltern ein Interesse an dem Medium haben. Das fasziniert dann ja auch nochmal. Und es ist mittlerweile immer und überall verfügbar. Und von daher ist das Interesse der Kinder und die Faszination einfach groß.
Jetzt gibt es ja diese Blickstudie aus dem Jahr 2017, die ich vorhin schon mal angerissen habe, die besagt, dass vor dem dritten Lebensjahr quasi eigentlich so gut wie gar keine elektronische Mediennutzung stattfinden sollte. Warum denn?
Ja, also ich glaube, man muss ganz kurz zur Blickstudie, wenn ich das noch mal einmal ganz kurz sagen darf, das ist ja eine Untersuchung gewesen, die wir an die Vorsorgeuntersuchungen der Kinder gekoppelt haben. Das heißt, wir haben da per Fragebögen die Eltern befragt nach dem Mediennutzungsverhalten der Kinder und haben gleichzeitig halt aus Kinder- und Jugendärztlicher Sicht die Kinder angeguckt, finden wir Hinweise auf bestimmte Auffälligkeiten in der Entwicklung der Kinder. Und es ist so, dass man aus der Studie an sich Zusammenhänge erkennen kann, aber ob sie denn kausale Zusammenhänge, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da laufen jetzt weitere Untersuchungen zu. Die Kinder, die in der Blickstudie drin sind, die werden jetzt weiter nachverfolgt, dann wird man noch mehr sagen können. Aber das, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass es so ist, dass viele Kinder, die schon sehr früh Medien nutzen, ein schlechteres Einschlafverhalten haben, dass sie unruhiger sind, dass sie in ihrer Konzentration beeinträchtigt sind und dass sie auch viel, viel schwieriger in die Sprache hineinkommen. Das heißt also, die Sprache zu erwerben, das findet ja schon sehr früh statt und da haben diese Kinder schon oft von Anfang an Probleme mit. Und deswegen ist das ein Thema, was uns wirklich große Sorgen macht.
Und das ist ein Punkt, auf den ich auf jeden Fall heute im Laufe unseres Gesprächs nochmal zurückkommen will. Vorher würde mich aber nochmal interessieren, ihr habt ja beide Erfahrungen in der Praxis. Also einmal als Eltern natürlich selber, aber auch einmal natürlich in eurer beruflichen Funktion. Was schildern Eltern denn da und was beobachtet ihr da selber bei den Kindern?
Die Eltern kommen schon und sagen, wir kriegen die Kinder oftmals nicht motiviert, mal was anderes zu machen. Sie sind sehr fixiert auf die Geräte, die sie benutzen. Gerade jetzt auch in der Pandemie ist es natürlich noch ein bisschen mehr geworden. Mir fällt auf, dass da oft auch so ein bisschen die Ideenlosigkeit dahinter steckt, zu sagen, was könnten wir denn stattdessen anbieten? Also es ist oft so, dass Kinder einfach das Medium nutzen und dann sind sie auch in der Regel still und dann fallen sie nicht weiter auf und dann vergeht oftmals auch ein bisschen Zeit. Und dann merkt man irgendwann, oh, das ist ganz schön viel, was da passiert und ich habe eigentlich gar keine Idee als Elternteil oder oft keine Idee, was könnte ich denn stattdessen mal anbieten?
Tanja, wie sieht es da mit deiner Erfahrung aus?
Das ist ein total gutes Stichwort, ne? So die Fantasielosigkeit auch manchmal, was kann man denn alternativ machen? Und auf der anderen Seite aber auch Dinge, die einfach so ein Urinstinkt sind, die man auf einmal ändert durch so eine Mediennutzung. Also ich gebe mal als Beispiel, wenn wir fangen ja schon im jungen Säuglingsalter an, Kinder zu impfen. Und natürlich ist das so, dass die Kinder diesen Pieks wahrnehmen und auch kurz weinen in aller Regel. Und man macht das schön auf dem Schoß der Eltern und leitet die Eltern kurz an, trösten sie ihr Kind. Und das ist unglaublich häufig, dass sie das Kind auf den Schoß nehmen, das Handy rausholen, ein Video anmachen und das als Trösten empfinden. Und das ist natürlich sowas, wo man schon mal so ein bisschen zusammenzuckt und sagt, okay, da würde ich mir eigentlich andere Tröstmechanismen erwünschen.
Aber könnt ihr euch vorstellen, woher das kommt? Weil wir in unserem Alter, beziehungsweise ich bin jetzt Mitte 30 zum Beispiel, ich kenne das noch, habe meine Kindheit noch verlebt, da gab es erst ab so 14 Jahren das erste Handy. Da ging das doch auch anders. Also woran liegt das, dass es jetzt vielleicht nicht mehr so der Fall ist?
Ich glaube, das liegt zum Teil einfach daran, dass es jetzt mehr geworden ist und dass die Generation, die jetzt Eltern ist und gerade auch beim Kinderarzt auftaucht, also die Eltern, die jetzt noch etwas am Anfang stehen, ist die Generation, die auch mit den Smartphones aufwächst. Die finden das auch selber immer noch spannend und haben da auch entdecken da auch Dinge, die sie da ausprobieren können und haben vielleicht auch die Hoffnung, dass es ihnen ein bisschen hilft. Also das, was Tanja da gerade geschildert hat, dass das Elternteil das Video zeigt, das zeigt ja auch, ich möchte meinem Kind ja irgendwie schon was tun, aber ich selber weiß jetzt gerade gar nicht wie, also gehe ich darauf zurück und nutze das, was ich schon kenne. könnte ein Grund
sein. Und das ist ja auch etwas, was häufig vorkommt bei Stress. Ihr sagt ja so ein bisschen diese Fantasielosigkeit, dass die Kinder dann vor irgendwelchen Medien geparkt werden, ob dann der Fernseher läuft oder ob dann halt ein Video auf dem Smartphone gezeigt wird. Mediennutzung wird ja auch häufig mal als Belohnung eingesetzt, beziehungsweise es gibt dann zum Beispiel auch Mediennutzungsverbote, dass dann halt nicht Fernsehen geschaut werden darf oder nicht an den Computer rangegangen werden darf. Das Ganze als Bestrafung. Was macht das denn eigentlich mit den Kindern?
Also es macht es noch spannender. Es macht es noch spannender, weil damit werden die Dinger ja noch mal wichtiger gemacht. Also als Belohnung zu sagen, und eine Belohnung, als Belohnung etwas zu geben, von dem ich vielleicht selber denke, es ist gar nicht so gut. Weiß ich nicht, ob ich das so sinnvoll finde. Also tatsächlich halte ich da wenig von, weder von Bestrafung noch von Belohnung durch Medien.
Ja, und es ist tatsächlich ja auch so, also es ist gar nicht das, was die Kinder sich eigentlich wünschen als Belohnung. Also wenn man wirklich Belohnung einsetzen möchte, die auch das fördert, was man damit ja fördern möchte, nämlich ein gewünschtes Verhalten besser darbieten zu können als Kind, dann wünschen sich die Kinder eigentlich etwas anderes. Und das ist die Zeit der Eltern. Und das Spiel mit den Eltern, etwas Kleines, das müssen wirklich nur Kleinigkeiten sein, aber was man nicht täglich mit ihnen macht, kurze Zeit ihnen widmen, damit kann man die Kinder eigentlich viel besser motivieren, das Verhalten zu zeigen, was wir von ihnen möchten. Und mit einem Bildschirm, den sie sowieso mittlerweile in allen Lebenslagen präsent haben, kriegt man sie auch eigentlich nicht gut motiviert, wenn man ehrlich ist.
Das fängt ja schon von klein auf an, ihr habt es ja schon angesprochen. Laut dieser Blickstudie hieß es ja, dass die Mehrheit der Eltern beim Stillen und Füttern eigentlich weder Musik hört noch fernsieht. Zudem lassen die meisten Eltern auch beim Einschlafen des Kindes den Fernseher nicht an. Das klingt ja erstmal so ganz gut, aber es soll laut Studie auch so einen signifikanten Zusammenhang zwischen Einschlafstörungen der Säuglinge und der Nutzung elektronischer Medien während des Einschlafvorgangs geben. Jetzt gibt es natürlich häufig solche Gegenstände wie Spieluhren, die dann auch gerne mal so zu Geburt geschenkt werden, weil die werden ja auch als ganz nett angesehen. Inwiefern macht sowas dann Sinn oder ja, braucht es die überhaupt oder macht die das alles noch schlimmer?
Naja, also da würde ich, glaube ich, schon einen kleinen Unterschied zwischen einem digitalen Medium und einer Spieluhr machen. Wenn Sie eine Spieluhr aufziehen, die Eltern, dann ist das ja ein sehr begrenzter Zeitraum, dass die läuft. Also was sicherlich nicht gut ist, wenn man sich in Dauerschleife ans Bett stellt und die Spieluhr immer wieder aufzieht, aber ein vertrautes Lied zu haben, eine vertraute Melodie mit einem Ritual zu verknüpfen, mit dem das Kind ins Bett gebracht wird, ist ja eigentlich genau das, was wir den Eltern auch empfehlen, nicht? Und da darf in meinen Augen auch eine Spieluhr eine Rolle spielen. Ne? Viele Eltern haben die ja schon vor der Geburt, ne? Spielen die sozusagen schon dem Kind im Mutterleib vor. Also das kann ja schon so eine vertraute Melodie sein mit einem vertrauten Geruch und einer vertrauten Stimme, die das Einschlafen sehr gut fördern kann. Ne? Demgegenüber ist halt, wenn Sie eine Toni-Box in Dauerschleife laufen haben, hat das Kind eine permanente Beschallung mit einer nicht vertrauten Stimme, mit einer manchmal dann auch vielleicht noch aufregenden Geschichte dabei und das sind alles schon Dinge, die dann eher nicht so günstig sind für das Einschlafverhalten.
Also Entspannungsmusik sozusagen ja, aber Hörspiele dann vielleicht je nach Inhalt.
Naja, und wie bei allem, die Dosis macht das Gift. Ne? Wenn jetzt das Beispiel einer Spieluhr ist, ne, wie lange läuft eine Spieluhr? Ich weiß es jetzt nicht, eine Minute vielleicht. Ne? Das ist ja was ganz anderes, als eine komplette CD durchlaufen zu lassen. Ne?
Jetzt ist es so, dass ab 2 Jahren der Medienkonsum ja zunimmt. Also die Kinder, die sind dann halt auch schon ein bisschen weiter, können dann auch schon selber ein bisschen sprechen, können sich besser auch selber fortbewegen. Und laut dieser Blickstudie ist es so, dass über 23% der Kinder Medien im Alter von 2 Jahren mehr als eine halbe Stunde am Tag nutzen. Und mit 5 Jahren sind es dann schon fast 68%, die mehr als eine halbe Stunde am Tag mit Smartphone und Fernseher zugange sind. Wie wirkt sich das denn auf die Entwicklung der Kinder aus? Tanja, du hast ja vorhin schon so angesprochen, so es gibt dann auch Sprachentwicklungsstörungen oder irgendwelche Konzentrationsstörungen.
Ja, also erstmal muss man ja sagen, du hast das ja vorhin schon gesagt, also ein ganz, ganz großer Anteil der Eltern macht ja, man möchte ja nicht immer richtig und falsch sagen, ne, aber macht es ja eigentlich gut. Und dann gibt es aber einen Teil der Eltern, die sind da eher hilflose und setzen solche Dinge ein. Und das Problem ist, denke ich, dass es ein sehr großes Klientel an relativ gut informierten und gut aufgeklärten Eltern gibt. Das sind in aller Regel auch sehr sprachkompetente Familien und die kriegen das oft ganz gut hin. Und dann sind es aber, wenn wir von 25% reden, eigentlich genau die 25% der Kinder, wo wir sowieso wissen, das sind manchmal nicht ganz so sprachkompetente Familien, das sind zum Teil auch bildungsferne Familien. Das heißt, das sind sowieso Kinder, wo wir wissen, hier müssen wir uns gut um die Entwicklung der Kinder kümmern, den Eltern Unterstützung bieten, indem sie zum Beispiel wirklich in den Kindergarten gehen mit 3 Jahren spätestens, dass sie da kompetente Sprache auch gut erlernen können noch mit. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, nicht? Dass es halt genau die Kinder sind, die sowieso schon eher weniger Förderung im häuslichen Bereich genießen, die dann auch noch zudem viel diese Medien nutzen. Und dann ist es so, dass wir da einen sehr klaren Zusammenhang sehen, dass die Kinder unruhiger sind, dass sie viel schlechter in den Schlaf finden, dann auch natürlich nicht ausgeruhter sind, wenn sie wieder wach werden, dass sie motorisch unruhig werden, schon sehr früh. Und dass sie halt auch in diese ganz frühe Sprachentwicklung schon schlechter reinkommen.
Und jetzt sagt die Studie auch, dass fast 14% der Kinder sich mehr als 4 Stunden am Tag ohne Medien beschäftigen können. 14%, das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Knapp 2/3 der Eltern haben da erklärt, dass sich ihre Kinder weniger als 2 Stunden am Tag alleine beschäftigen können. Also fällt das sozusagen wieder in das rein, was du ja sowieso gesagt hast. Die Eltern müssen da einfach kreativer werden, wie sie sozusagen ihre Kinder dazu bekommen, was anderes zu machen, als sich mit Medien zu beschäftigen. Aber ja, was kann man denn da jetzt machen, außer dass man sozusagen in den Kindergärten da so informiert, als Ärztin darüber informiert? Das scheint ja irgendwie bei manchen nicht so ganz auszureichen.
In die Beratungsstelle gehen. Naja, also ich glaube, das, was wichtig ist, was Eltern wieder lernen müssen, auch Langeweile gehört zum Alltag eines Kindes dazu. Und aus Langeweile entsteht total viel Kreativität und weniger Input ist manchmal mehr. Eltern haben heute immer so den Eindruck, sie müssen so eine 24/7 Beschäftigung für ihre Kinder organisieren. Und wenn das Kind zwischendurch mal einmal sagt, mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann muss gleich irgendwie ein neues Programm aufgestellt werden. Aber nein, ja, also viel weniger Aktivität brauchen die Kinder, die brauchen auch viel weniger manchmal an vorgefertigtem Spielzeug, und sondern einfach wenige Dinge und diese intensiv nutzen. Und dann entsteht Kreativität und dann können sich die Kinder auch besser damit beschäftigen. Und das klingt so leicht und klingt auch irgendwie so logisch und ist halt manchmal so schwer umzusetzen, weil man es halt auch mal aushalten muss als Eltern, wenn das Kind rumnörgelt und sagt, mir ist langweilig.
Was macht es denn generell so mit Kindern aus kognitiver Sicht beziehungsweise mit deren Psyche, wenn sie ständig Medienkonsum ausgesetzt sind? Was sind denn da so eure Erfahrungen?
Na gut, wir haben natürlich schon Eltern, die berichten dann über viel Hibbeligkeit, die berichten über Schlafstörungen, die berichten über Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Oft wird ja ein artiges Kind mit einem ruhigen Kind verwechselt, also ruhig gleich artig. Und das ist es eben genau nicht, ne, sondern zu gucken, wie Tanja schon sagt, Kreativität entsteht oft aus Langeweile und das dann auch mal auszuhalten, weil wenn immer nur was vorgefertigt wird, das ist ja keine Interaktion, das ist ja reiner Konsum. Ich gucke mir etwas an, ich kann damit nicht reden, ich kann es nicht anfassen, ich kann da nicht drauf reagieren in adäquater Form. Und dadurch entsteht eine Frustration und diese Dinge. Und das sind alles Dinge, die schlagen auf die Psyche. Die Kinder sind unzufrieden, die Kinder schlafen schlecht, weil das flackernde Licht letzten Endes auch verarbeitet wird im Schlaf und diese Dinge. Das ist alles eher nicht so hilfreich, um ein ruhiges Miteinander hinzubekommen.
Du sagst ja gerade schon, ein ruhiges Kind wird häufig mit einem artigen Kind gleichgesetzt. Jetzt ist es ja auch so, hin und wieder, dass Kinder wirklich auch so nach außen zeigen. Du sagst ja, durch Hibbeligkeit, wenn ihnen so ein bisschen Medienkonsum zu viel ist. Gibt es da auch noch weitere motorische Auffälligkeiten oder wie ist das zum Beispiel auch mit Haltungsschäden, wenn man jetzt die ganze Zeit so im Prinzip vorm Tablet hockt oder vorm Smartphone oder die ganze Zeit hin und her wischt? Gibt es da aus der medizinischen Sicht irgendwas zu berichten?
Ja, das ist ja tatsächlich so, ne, dass man das Kopf-runter-Syndrom, ne, ja, ne, muskuläre Verspannungen. Aber was mir da viel mehr Sorgen macht, ist auch tatsächlich, dass die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten ansonsten verlernen. Nicht? Also man erlernt ja keine motorische Fähigkeit, indem man sich anguckt, wie auf dem Bildschirm andere umherspringen, sondern man lernt Motorik, indem man selber umherspringt. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Also wir wollen ja auch gar nicht die Kinder komplett von den Medien fernhalten, aber auch da sollen sie lernen, kreativ mit umzugehen. Nicht? Also es spricht ja überhaupt nichts dagegen, wenn Kinder später Medien nutzen können, um zum Beispiel selber Filme damit zu drehen, von sich und ihren Freunden, wie sie über irgendwelche tolle Dinge springen und die rückwärts laufen lassen und dann sieht es so aus, als ob man irgendwo toll hochspringt oder was auch immer man Tolles, Kreatives damit machen kann. Aber dafür muss man halt erstmal analog gelernt haben, wie man sich bewegt, um dann auch nachher zu begreifen, okay, das, was ich da manchmal im Fernsehen sehe, das ist gar nicht alles Realität. Also das ist ja sehr, sehr multifokal so und das ist einfach so wichtig, den Kindern das von Anfang an näher zu bringen. Und diese motorischen Fähigkeiten, die gehen halt tatsächlich zunehmend verloren, nicht? Also wir sehen ja unglaublich viele Kinder bei den Vorsorgeuntersuchungen, die nicht mehr gut auf einem Bein stehen können. Den Hampelmann springen können die schon gar nicht mehr. Jetzt sind die seit 2 Jahren nicht im Kinderturnen gewesen, weil die Turnvereine das zum Teil nicht mehr haben stattfinden lassen, weil dann immer irgendwer krank war und fand es auch nicht mehr statt. Also das merken wir natürlich immens. Die Schwimmkurse finden nicht statt. Also jetzt kommt einfach alles zusammen. Ne? In der Corona-Pandemie eine unglaublich vermehrte Medienzeit, die Kinder gehabt haben, plus die ganzen Sportangebote fanden nicht statt. Plus teilweise waren die Spielplätze mit Band abgeklebt. Also das sehen wir mittlerweile deutlich in den Vorsorgeuntersuchungen, was das zur Folge hat. Und das macht uns einfach riesige Sorgen. Ne?
Markus, das nimmst du noch bestimmt auch bei dir in der Erziehungsberatungsstelle mit, dass die Eltern dann wahrscheinlich häufiger mal berichten. Ja, mein Kind, du sagst ja schon hibbelig irgendwie. Was gibt es denn da für Ratschläge in dem Moment?
Ich versuche eigentlich gar keine Ratschläge zu geben, sondern ich frage immer erst, wo kommt es her, was ist Ihr Gefühl, was glauben Sie, was ist die Ursache und was glauben Sie, was Sie vielleicht auch als Eltern verändern können, weil auch Ratschläge sind ja bekanntermaßen Schläge, darauf versuche ich in der Regel zu verzichten. Ich versuche auch Medien nicht zu verteufeln, also wir müssen uns ja auch damit abfinden, dass die nicht mehr weggehen, ne? Und dass es da auch einen vernünftigen Umgang mitgeben muss und dass auch in der Schule das gelehrt werden sollte, wie man damit umgeht, das fände ich schon auch wichtig. Ich versuche aber auch zu entlasten. Eltern sind oft, kriegen auch in den Medien ja ein Bild vermittelt, wie sie zu sein haben und versuchen so zu sein und das entspricht nicht der Realität. Und dann sind sie frustriert und das gibt in der Regel kein gutes Familienverhältnis, sondern zu sagen, okay, mir ist es erstmal nicht so wichtig, in Anführungsstrichen, was sie jetzt falsch machen oder was sie bis gestern gemacht haben, sondern lassen sie es doch mal zusammen gucken, was können sie denn ab morgen vielleicht besser machen und wie kann ich sie da unterstützen. Und das funktioniert in der Regel ganz gut, weil mit der Keule kommen und sagen, ihr macht das falsch und macht das anders. Kenne ich noch von mir selber, funktioniert eher so medi. Da braucht man dann doch was anderes.
Du sagst jetzt gerade Umgang mit Medienlernen in der Schule. Was haltet ihr denn davon, wenn auch schon, sage ich mal, ja, bestimmte Medien ja damit Aufgaben oder solche Geschichten in Kindergärten unternommen werden? Ist das sinnvoll? Ist das zu früh? Sollten dann doch eher die Eltern damit starten?
Also ich halte Kindergarten tatsächlich eigentlich für zu früh.
Ja, da bin ich genau derselben Meinung. Ja, also das ein dreijähriges Kind ist ja nicht in der Lage, eine Medienkompetenz in dem Sinne zu erwerben. Und das ist ja das, was wir eigentlich möchten, ne? Dass die Eltern eine Medienkompetenz haben, damit sie die auch an die Kinder vermitteln können. Das ist, glaube ich, auch nicht Aufgabe einer Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Also da würde ich mir wünschen, dass da analoges Lernen eine Rolle spielt. Und das in einer Gruppe mit, ich sage jetzt mal Worst Case, 25 Kinder, zwei Erzieherinnen, da dann noch dreijährigen Medienkompetenz beizubringen, wo wir ja Nutzungsdauer von Medien in dieser Altersgruppe wenige Minuten, also keine Stunde am Tag, da muss ich sagen, also das finde ich wirklich fern jeder Realität, dass das irgendwie sinnvoll sein könnte. Ich weiß, dass es da Konzepte zu gibt, dass Nordrhein-Westfalen hatte so ein großes Projekt laufen, wo wir tatsächlich auch als Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen ziemlich gegen angegangen sind, weil wir gesagt haben, das ist keine gute Nutzung von Medien und das ist auch kein Ort und kein Alter, in dem Medienkompetenz erworben werden muss.
Jetzt wird ja meist über diese negativen Folgen von so einem frühen Medienkonsum gesprochen. Gibt es denn da auch Vorteile? Beispielsweise, wenn man jetzt zum Beispiel als Kind zum Einschlafen irgendwie eine schöne Musik hört, dass man dann früher musikalisches Interesse entwickelt, selber ein Instrument erlernen möchte oder ein besseres Rhythmusgefühl hat oder wenn man Hörspiele hört oder Serien sieht, dass man dann vielleicht mehr Kreativität beim Geschichtenerzählen hat. Ja, kann man da auch davon sprechen, dass es Vorteile gibt, wenn schon früh Medien genutzt werden?
Also ich sehe da, wir reden ja über früh, also wir reden Alter 0 bis 6 hier, ja, und der Slogan ist ganz klar, Bildschirm frei bis 3, Punkt. Also in dem Alter darunter ganz, ganz klares Nein. Und wer mir jetzt erzählen möchte, dass man musikalisch wird, weil man eine CD gehört hat und das besser funktioniert, als wenn man musikalisch wird, weil man mit Mama und Papa singt und Rhythmus klatscht und dazu tanzt. Da muss ich ganz klar sagen, ich bin mir sehr sicher, dass das, was wir vorleben, das wird die Kreativität und Musikalität eines Kindes fördern. Und wenn wir selber musizieren in der Familie und dann reicht die Stimme als Instrument, die hat jeder, das muss auch nicht schön sein, das ist den Kindern völlig egal, aber singen und klatschen dazu, den Rhythmus, tanzen und vor allen Dingen das Kind anschauen. Also was für die Kinder ja unglaublich wichtig ist, ist der Blick in das Gesicht, was macht mein Mund und ist das synchron zu dem, was da rauskommt. Und das ist das, was wir auf einem Bildschirm niemals haben. Das ist niemals in derselben Sekunde, Millisekunde synchron und das macht es, und es ist platt, es ist zweidimensional und deswegen können Kinder darüber auch keine Sprache lernen. Also ein Kind lernt nicht Deutsch, nur weil ich das muttersprachlich, anderssprachliche Kind vor den deutschen Fernseher setze. Das funktioniert nicht, das wissen wir.
Also es ist quasi die Interaktion, die dann dazu beiträgt, dass die Sprachentwicklung sozusagen stattfindet und sozusagen dann auch keine Sprachentwicklungsstörungen sozusagen auftauchen.
Ja, ganz genau. Es ist wirklich, Sprache lernt man durch Sprechen. Ne? Und wir müssen mit den Kindern sprechen. Und es gibt leider ziemlich viele sprachlose Familien, in denen wenig miteinander gesprochen wird. Und das merken wir den Kindern an. Und deswegen ist es dann halt, da kommt dann doch auch wieder die Kita ins Spiel, ne, wo man sagen muss, ja, das sind dann natürlich auch genau die Kinder, die wir wirklich auch mit 3 in der Kita sehen möchten, ne, damit sie da auch sprachliche Anregungen noch mehr haben.
Jetzt sind wir so fast bei der Hälfte unseres heutigen Medientalks angelangt. Und bevor ich gerne weitermachen möchte im Thema, möchte ich nochmal darauf hinweisen, ihr da draußen, die uns gerade zuschauen, ihr habt natürlich auch wieder eure Möglichkeit, eure Fragen an unsere beiden Experten hier loszuwerden, rund um das Thema Glotzen, bis der Arzt kommt. Also keine Scheu, stellt gerne eure Themen und wir Fragen und wir gucken, dass wir die auf jeden Fall auch nochmal mit in unseren heutigen Talk einfließen lassen und dass ihr da auch nochmal eine Antwort drauf bekommt. Aber jetzt möchte ich nochmal ganz kurz bei diesen Sprachentwicklungsstörungen bleiben, beziehungsweise nicht nur bei Sprachentwicklungsstörungen, sondern auch beim Thema Hyperaktivität und Konzentrationsstörungen. Das sind ja alles so Begriffe, mit denen wird gern mal so ein bisschen um sich geworfen. Aber eigentlich sind das ja auch alles Störungen sozusagen, die an Kriterien sozusagen abgehakt werden müssen. Und da würde mich mal interessieren, ab wann spricht man eigentlich von einer Sprachentwicklungsstörung, von Hyperaktivität oder von einer Konzentrationsstörung? Also was muss quasi vorliegen, damit man sagen kann, die Kriterien dafür sind erfüllt?
Also ich kann ja vielleicht mal mit der Sprache anfangen. Also bei der Sprache ist es so, dass wir den Late Talker erstmal unterscheiden möchten von dem Kind, was wirklich eine echte Störung der Sprachentwicklung hat. Das ist ein Late Talker, das ist ein, wie der Name sagt, spätsprechendes Kind, was wir dann aber sehen, was im Verlauf der Sprachentwicklung aufblüht, ins sogenannte Blooming kommt und dann in der, im Verlauf mit den weiteren Jahren, 3, 4 Jahren, auch einen unauffälligen Spracherwerb nimmt. Und eine echte Verzögerung der Sprachentwicklung, da erwarten wir, dass das Kind, also man hat ja bestimmte Kriterien, die man anlegt, die sind festgelegt eigentlich und sind gerade aber auch so ein bisschen in der Überarbeitung. Also die Leitlinie für Sprachentwicklung, die wird gerade neu geschrieben. Und Kinder- und Jugendärztinnen, HNO-Ärztinnen, LogopädInnen versuchen sich einig zu werden, was sie da als Kriterien haben möchten. Prinzipiell kann man sagen, wenn das Kind mehr als 6 Monate hinter der Entwicklung her ist, die es in dem Alter eigentlich haben sollte, dann würden wir von einer verzögerten Sprachentwicklung sprechen. Und wenn wir jetzt gucken, also das, wir reden ja von den sehr jungen Kindern, nicht? Also wir wollen natürlich, dass die Kinder schon im Säuglingsalter anfangen zu lautieren, dass sie dann anfangen, Silbenketten zu bilden, dass sie dann mit einem Jahr anfangen, auch gezielt Mama, Papa, solche einfachen Worte zu bilden, vielleicht noch 1, 2 zusätzliche Worte schon zur U6. Und dann halt mit 2 Jahren einen Wortschatz von ungefähr 20 Wörtern. Und da streiten sich jetzt dann die ExpertInnen schon so ein bisschen, ob das wirklich 20 Wörter sind oder vielleicht mehr. Und optimalerweise auch schon Kombinationen von 2 Wörtern bilden können. So als Beispiel für die sehr jungen Kinder.
Ne? Markus, wie ist denn das bei dir in der Erziehungsberatungsstelle? Sagen die Eltern dann häufiger, ja, mein Kind, das ist halt einfach hyperaktiv und da... ist das irgendwie dann vielleicht nicht unbedingt ärztlich abgeklärt oder wie sieht das da aus?
Also, wenn man mit einem Thema zu uns in die Beratungsstelle kommt, dann braucht man keine Diagnose. Also es sitzen Eltern bei uns, die sagen, ich glaube, mein Sohn oder meine Tochter hat ADHS oder ist hyperaktiv oder sonst irgendwas und dann hören wir uns das erstmal an und fragen die Eltern, was sie beobachten. Wir gucken uns auch das Kind an und schauen erstmal drauf, können wir da irgendwie vielleicht therapeutisch was behandeln. Natürlich ist es immer sinnvoll, diese Fragen ärztlich abzuklären, auf jeden Fall. Nur um sie bei uns zu besprechen, braucht es erstmal keine Diagnose, sondern einfach nur mal, ich habe das Gefühl, bei meinem Kind müsste ich mal gucken lassen, ich mache mir da ein bisschen Sorgen oder ich habe vielleicht auch einfach nur Fragen. Das ist so das. Ich finde es auch nochmal wichtig, das ist mir gerade nochmal so eingefallen, dass wir auch diese ganzen Entwicklungsstörungen, sei es Sprachentwicklung oder motorische Entwicklung, dass das nicht ausschließlich an Medien liegt. Ne? Also dass nicht jedes Kind, das Medien konsumiert, hat automatisch eine Sprachentwicklungsstörung oder wird übergewichtig oder diese Dinge, sondern es kann ein begünstigender Faktor sein. Also die Eltern auch immer noch mal wieder zu entlasten, wenn ihr Kind aus Versehen mal eine halbe Stunde Fernsehen geguckt hat, dann wachsen eben keine Fangzähne. Also das wird schon irgendwie, das lässt sich kompensieren, das kann man auffangen, das ist mir wichtig. Aber es braucht nicht direkt eine Diagnose. Es reicht erstmal, wenn ich als Elternteil das Gefühl habe, ich würde mich gerne mal informieren, ist das okay, habe ich da mal eine Frage und dann können sie auch zu uns kommen.
Und Tanja, du bist ja sehr mit auch den U-Untersuchungen beschäftigt. Inwiefern gibt es denn da auch so einen Zusammenhang zwischen diesen Störungen, Konzentrations- und Sprachentwicklungsstörungen und dem Medienkonsum? Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet.
Ja, also da kann ich mich natürlich Markus nur anschließen. Natürlich besteht ein Zusammenhang und wir erfragen den auch. Ne? Also das ist, wenn wir jetzt feststellen, dass ein Kind bei der U7 vielleicht 2 Wörter spricht, dann sehen wir das Kind ja während der Untersuchung eine relativ lange Zeit, also für einen Arztbesuch lange Zeit, und sehen dann ja auch schon so, wie reagiert das auf Sprache. Nicht? Und wenn man dann so feststellt, ja, auch das Sprachverständnis ist noch sehr eingeschränkt, dann wird ja eine Beratung der Eltern gemacht. Also man fragt erstmal, was ist Ihnen da schon aufgefallen? Was haben Sie denn versucht? Und wieso haben Sie probiert, das mal so ein bisschen zu fördern? Und dann natürlich tatsächlich auch so ein bisschen vorsichtig die Frage, ja, wie sieht es denn aus? Hat es Interesse am Fernsehen? Und erhält man eine einigermaßen ehrliche Antwort, manchmal vielleicht auch nicht, weil die Eltern schon wissen, na, das ist genau das, was ich jetzt eigentlich lieber nicht erzählen möchte. Man darf ja nicht vergessen, und ich glaube, das geht in dieselbe Richtung, in die Markus eben so ein bisschen wollte auch, viele Eltern haben ja schon ein schlechtes Gewissen und die wissen schon genau, was wir sie fragen werden vielleicht. Und gerade in der Pandemie waren ja auch die Möglichkeiten von manchen Familien wirklich sehr eingeschränkt. Also ich habe wirklich weinende Eltern bei mir sitzen gehabt, die gesagt haben, ja, Frau Brunnert, können Sie mir bitte mal einen Tipp geben? Wie soll ich es denn machen? Ja, ich habe hier zwei kleine Kinder, ja, und ich mache Homeoffice und ich bin in einer Konferenz. Und was soll ich denn machen, außer die beiden vor dem Fernseher zu parken? Das hätten die normalerweise nie gemacht, diese Familien. Ne? Aber die wussten sich auch einfach nicht mehr anders zu helfen. Ne? Und da muss man natürlich auch nicht anfangen und sagen, ja, aber das geht jetzt trotzdem nicht. Ne? Ja, weil was ist die Alternative? Ja, ich weiß auch keine, ehrlich gesagt. Ne? So. Und von daher, ja, nicht alle Kinder, die halt da auch vielleicht in der Pandemie auch am Tag mal 2 Stunden vorm Fernseher gesessen haben, wo der normalerweise den ganzen Tag aus ist, zeigen Auffälligkeiten. Aber es ist natürlich trotzdem so, überdurchschnittlich häufig ist das schon einfach vorhanden, dass die Medien zu sehr genutzt werden, zumal wir in dem Alter ja mit unseren Empfehlungen auch einfach sehr, sehr streng sind und sagen, das 2-jährige Kind bei der U7 soll halt einfach bitte gar nicht Fernsehen, und das Smartphone gehört definitiv nicht in die Hand der Kinder. Ne? Und das sehen wir natürlich in der Lebensrealität der ganz, ganz vieler Familien ganz, ganz anders. Ne? Dass die Kinder wissen genau, wie sie die Apps aufmachen, die wissen genau, wie die bedient werden. Das Wischen ist halt auch eine relativ einfache motorische Bewegung. Ne? Die kann man schon mit einem Ja. Und das ist ja was, worauf manche Eltern freuen sich da total drüber und denken, boah, ne, jetzt kann das schon richtig was. Ne? Und wir denken so, ja, mir wäre der Bauklotz, den es in das Puzzle einfügt, eigentlich irgendwie lieber als motorische Fähigkeiten.
Es gibt ja dabei auch so, das habe ich auch schon gesehen, so Tablets, so, sozusagen schon für ganz kleine Kinder, wo sie dann einfach draufdrücken können und dann da ist ein Bild von einer Kuh drauf und dann hören sie halt ein Moon zum Beispiel. Also das dann auch lieber erstmal beiseite packen und für später.
Ja, oder im Bilderbuch auf die Kuh zeigen und selber Moon funktioniert auch.
Also sozusagen wieder die Interaktion einfach mit voranbringen.
Ich glaube, man muss einfach nicht jeden Trend mitlaufen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt auch Apps für Katzen. Also dann läuft da was drüber und die Katze kann versuchen, die Maus. Also weiß ich nicht.
Ja, es gibt, glaube ich, viele verrückte Sachen inzwischen. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt so ein bisschen über diese sprachlichen, konzentrationsmäßigen Störungen gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Sozialverhalten aus? Also was macht der Medienkonsum denn da? Wie erkenne ich da, dass der sich auch negativ auf das Sozialverhalten auswirkt? Und was kann ich vor allem tun, um dem entgegenzutreten? Abgesehen davon, dass ich jetzt die Mediennutzung nur einschränke, gibt es da noch weitere Möglichkeiten?
Ja, also die Mediennutzung einschränken heißt ja nicht, dass das Kind automatisch ein Sozialverhalten an den Tag legt, sondern Sozialverhalten ist etwas, das man vielleicht auch vorlebt, auch in Interaktion mit anderen. Also wenn sich 5 Freundinnen nachmittags verabreden und die spielen miteinander oder die gehen zusammen in den Wald oder gehen durch die Stadt oder was auch immer, dann findet Sozialverhalten statt, weil es sich am anderen orientiert und weil man lernt, wie verhalte ich mich, wie verhalte andere. Wenn sich 5 Leute zum Spielen treffen und alle an ihrem Handy sind, haben Eltern trotzdem das Gefühl, sie haben ja Freunde und das ist ein Sozialverhalten. Das würde ich aber auch nicht so sehen. Also es ist tatsächlich so, dass Sozialverhalten etwas ist, das passiert am Erleben und am eigenen Empfinden. Und das findet nicht statt, wenn ich mir eine Serie angucke.
Also sind wir wieder bei dem Punkt, die Eltern müssen selber Vorbild sein.
Es tut mir leid, aber ja.
Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass wir ja schon sagen, also selbst wenn Kinder, ne, die Kinder fangen ja irgendwann an, die Medien zu nutzen. Und das muss man ja auch nicht unterbinden. Man muss es aber halt begleiten. Ne? Also man soll halt gerade nicht das Kind vor den Fernseher setzen, während man selber das Abendbrot zubereitet, sondern lieber mit dem Kind gemeinsam die 30 Minuten Fernsehen und mit dem Kind danach besprechen. Was haben wir denn da gesehen und was ist denn da überhaupt passiert? Denn auch eine Sandmännchenfolge kann etwas Unglaubliches, Aufregendes für ein 3- bis 4-jähriges Kind sein. Und das muss es danach besprechen, damit es das verarbeiten kann. Ne? Und dann sind wir doch auch wieder in einer Interaktion. Und das ist das, was wir ja meinen, wenn wir sagen, die Nutzung von Medien muss kompetent gelernt werden und das müssen Eltern ihren Kindern beibringen. Jetzt hätte ich fast gesagt, Kinder ihren Eltern, weil so ist es, glaube ich, auch bei so Eltern in so einem Alter wie mir ist es dann tatsächlich manchmal so, dass ich manche Medienkompetenzen von meinen Töchtern erwerbe.
Ja, dann werden irgendwann die Kinder zu den Medienexperten. Und Markus, du hast es ja schon gesagt, dein Kind, das dir ein TikTok so ein bisschen beigebracht hat, sozusagen. Ja.
Genau, also man kann sich auch gemeinsam, wie Tanja auch sagt, gemeinsam beschäftigen, begleiten, dabei sein, Fragen zulassen, erklären. Das ist alles etwas, das ist okay, weil dann findet ja trotzdem Interaktion statt, dann sind die Kinder trotzdem nicht alleine. Aber genau, wie sie auch gerade sagt, so eine Sandmännchenfolge kann was Hochdramatisches sein. Wenn das nicht nachbearbeitet wird, dann wirkt es im Schlaf nach oder es wirkt am nächsten Tag nach oder es wirkt wochenlang nach. Und das ist dann eben etwas, das ist sicherlich nicht hilfreich für die Entwicklung, solche Dinge so lange mit sich rumzuschleppen. Deswegen ist es immer gut, begleiten und auch nicht, das passiert ja oft, dann sitzen Eltern selber am Telefon, an dem Handy gucken und das Kind sagt, es ist langweilig und sagt, geh doch mal Fahrrad fahren. Und das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich sage, wollen wir Fahrrad fahren, das klappt vielleicht.
Jetzt gibt es ja auch in einigen Orten schon so richtige Medienanamnesebögen bei den U-Untersuchungen von Kindern. Tanja, was hältst du denn davon?
Also ich muss sagen, ich kenne diese, wenn es echte Bögen sind, vorgegebene Bögen, ich kenne sie im Detail nicht. Das, was wir machen, ist es erfragen, nicht? Wie ist die Mediennutzungsdauer und das, wie sind die Inhalte auch dann, wenn Medien genutzt werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein konkreter Fragebogen immer hilfreich ist. Man muss allerdings auch sagen, wir haben schon unglaublich viele Inhalte in unseren Vorsorgeuntersuchungen und die Zeit ist endlich. Und es ist immer so eine Wunschvorstellung, dass wir alles dabei entdecken. Und dann muss man, glaube ich, sehr, sehr ehrlich sein. Das tun wir natürlich nicht, weil wir sehen das Kind ja auch in einer besonderen Situation. Das Kind sitzt in der Untersuchung da, ein, zwei Elternteile, manchmal ist es unruhig, weil noch Geschwisterkinder dabei sind und ich bin mit im Raum. Das heißt, es ist eine ganz andere Situation als zum Beispiel in einer Gruppe von vielen Kindern im Kindergarten oder in der Schule. Und um auch sowas zu erkennen wie eine Hebeligkeit oder eine Schwäche der Konzentration und Aufmerksamkeit, ist es manchmal schwierig, wenn wir alleine mit dem Kind sind, weil im 1-zu-1-Verhalten mit einer, sag ich jetzt mal, Respektperson verhält sich das Kind anders als in der Gruppe mit Gleichaltrigen und wo es noch viel Ablenkung drumherum erfährt. Das heißt, ja, wir machen diese Anamnesen, aber wir setzen sie jetzt tatsächlich bei uns nicht so wahnsinnig detailliert ein, sondern dann gezielt bei den Kindern, wo wir da auch Auffälligkeiten vermuten.
Was machst du denn überhaupt als Ärztin, wenn du zu viel Mediennutzung bei den Kindern feststellst?
Naja, reden, beraten, empfehlen, motivieren, Verhalten zu ändern. Und das ist ja wie bei so ganz vielen Dingen, das Problem ist, dass das ja nicht funktioniert wie so ein Trichter. Ne? Ich schütte das da oben rein bei den Eltern und dann kommt unten das raus, was dann funktioniert und sofort klappt es zu Hause. Das Problem ist ja, wir können viele Tipps geben, aber umgesetzt werden muss es halt zu Hause. Und das ist dann doch oft schwieriger, als man sich das vorstellt erstmal, weil die Kinder natürlich auch gewohnt sind daran und die fordern das ja auch dann vehement ein. Nicht? Also, und die Eltern haben dann manchmal auch keine Ideen, wie sie da standhaft bleiben können. Und von daher schätze ich tatsächlich sehr die Arbeit, die Markus und seine KollegInnen machen, weil die einfach ein anderes Setting da auch haben und auf anderer Augenhöhe manchmal dann auch beraten, als wir das vielleicht als Ärztinnen tun, wo es dann manchmal so ein bisschen naja, wie so eine Anweisung rüberkommt oder ein Rezept für jetzt besseres Verhalten. Und das sind tatsächlich Dinge, die ich viel empfehle. Wir haben Flyer, die wir mitgeben, wo wir Tipps haben, wie man sich mit Medien zu Hause verhält. Aber ich mache mir keine Illusion, dieses ganze Papiermaterial, was wir mitgeben bei den Vorsorgeuntersuchungen, das lesen die Familien, die eigentlich wissen, was drinsteht und die vieles sowieso schon relativ gut umsetzen. Und die Familien, die wir optimalerweise damit erreichen müssten, die erreichen wir halt dann doch nicht so gut mit diesen Flyern.
Aber kriegst du dann auch so Rückmeldungen, inwiefern dann deine Beratung in dem Fall auch erfolgreich gewesen ist, langfristig gesehen?
Ah, naja, optimalerweise sehe ich natürlich, dass sich danach toll entwickelnde Kind, weil Eltern alles alles in die Waagschale geworfen haben. Aber ja, also nein, wir kriegen natürlich schon auch Rückmeldungen dazu. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Eltern, die sich wirklich total bemühen, das zu ändern, ne? Die das auch sehen und die das eigentlich auch möchten und die sich Beratungen holen, die halt in die Beratungsstellen für die Familien gehen auch und die Tipps umsetzen und die berichten das natürlich auch, nicht? Also wir bestellen das die Kinder ja wieder ein. Also wenn ich das Kind sehe und sehe, da mindestens ist es mal ein Late Talker und wir geben dann Tipps, ne, was die mit denen machen sollen, wie sollen sie sich hinsetzen, dass sie gegenüber sitzen, wenn sie mit den Kindern Bücher angucken, dass sie bitte Lieder singen, dass sie vielleicht erstmal in ihrer Muttersprache bleiben, weil sie die besser sprechen als die deutsche Sprache oder was auch immer. Ne? Und dann bestellen wir uns die Kinder ja wieder ein. Dann sagen wir, ne, jetzt gucken wir nochmal 3, 4 Monate und dann möchte ich das Kind nochmal sehen und dann können wir es besprechen. Und dann berichten die Eltern ja auch. Nicht? Und die kommen ja auch wieder, weil die das schon sehen, dass das Kind da Schwierigkeiten hat. Nicht? Also wenn sie da ignorant wären, würden sie ja nicht wiederkommen zur Kontrolle. Nicht? Und dann berichten sie halt, was sie versucht haben auch. Nicht? Und es zeigt sich aber, es ist wirklich schwierig. Also ne, das ist doch ein Spruch, den wir alle kennen. Ne? Wenn meine Mutter, ja, da sitze ich im Bus und alle haben so ein Ding vor der Nase, dann sage ich immer so, Mama, ey, du kannst dich echt glücklich schätzen, ja, dass als ich klein war, es diese Möglichkeiten alle nicht gab, weil ihr hattet es da echt leichter. Ne? Das ist schwierig. Ne?
Auf jeden Fall. Markus, wie sieht es denn bei dir aus? Was machst du, wenn du zu viel Mediennutzung bei Kindern feststellst?
Also es ist bei uns tatsächlich so, dass ich versuche das sehr, sehr vorsichtig, weil wie das halt so ist, wenn es mit der Keule kommt, dann entsteht eher Abwehr. Und wenn man bei uns sitzt, sieht man ja auch immer, wir versuchen das immer so ein bisschen zu verheimlichen, aber wir sind ja eine Behörde, also eine Institution. Und wenn eine Institution eine Feststellung macht, bei Ihnen stimmt was nicht, dann kann es passieren, dass eine Mauer hochgeht, eine Abwehr, da will ich nichts von hören. Und dann eben die Leute zu gewinnen, also aus unfreiwilligen Klienten Freiwillige zu machen, zu sagen, lassen Sie uns mal gemeinsam gucken, Sie haben hier nichts zu befürchten, das ist ein Hilfeangebot und wir wollen gucken, wie wir das gemeinsam erreichen können. Ich bin super vorsichtig, ich versuche wirklich zu entlasten, ich mache null keine Vorwürfe, nichts dergleichen, weil dann kommen die Leute nicht wieder. Ich würde auch nirgendwo hingehen, wo man mir vorwirft, ich bin ein schlechter Papa, da gehe ich nicht freiwillig hin. Aber wenn man mir sagt, Mensch, Sie können ja mal gucken, wie Sie noch ein besserer Papa werden, dann komme ich vielleicht wieder, weil ich da Bock drauf habe. Und das muss man eben wirklich hinkriegen. Und dieser Institutionsgedanke, der muss weg, wenn die Leute das Gefühl haben, sie sitzen in einer Behörde. Ja, jeder kennt das. Da ist es, das ist kein freies Reden dann. Und dann eben ganz vorsichtig zu sein. Und damit gewinnt man die Leute eben auch. Zu sagen, hier, und vielleicht auch mal ein Lob aussprechen. Ich finde es toll, dass Sie wiedergekommen sind. Ressourcenorientiert draufschauen. Für manche Eltern, die herausgefordert sind mit ihren Kindern, ist es eine Wahnsinnsleistung, wenn die es schaffen, den zweiten Termin wahrzunehmen. Und dann werden die gelobt dafür. Und das muss authentisch und ehrlich sein. Man muss die Eltern entlasten, man muss die Eltern loben. Alles andere macht nur noch mehr Druck. Und die haben eh schon so viel Druck.
Ja, gerade halt auch durch die Pandemie, da wurden die Familien ja nochmal extrem belastet. Tanja, du hast es ja auch schon erzählt, dass da auch weitaus mehr Medien genutzt worden sind, dass Eltern Tränen überströmt bei dir waren, weil sie nicht wussten, wie sie ihr Kind beschäftigen sollen. Die Blickstudie, die wir heute so ein bisschen als Grundlage für unseren Medientalk genommen haben, die stammt ja aus dem Jahr 2017, also vor der Pandemie, 5 Jahre ist es her. Da haben wir ja, wie gesagt, sehr viel mehr Medien genutzt während der Pandemie als vorher. Inwiefern hast du denn da sozusagen auch feststellen können, okay, es gibt tatsächlich jetzt mehr Kinder, die wirklich auch Störungen entwickelt haben oder dass es eine Zunahme an bestimmten Verhaltensweisen bei Kindern gegeben hat?
Also, dass diese Zunahme da ist, das wissen wir ja sicher. Also es gibt ja verschiedene Studien, die in der Pandemie jetzt auch gelaufen sind, sei es zum Befinden der Kinder, sei es zu den Entwicklungen. Das jetzt einzig und allein auf den Medienkonsum zu schieben, ist ein bisschen kurz gesprungen. Wir haben in der Pandemie geschlossene Kindergärten gehabt. Wir haben geschlossene Schulen gehabt. Wir haben Distanzlernen gehabt. Wir haben fehlende soziale Kontakte gehabt. Wir haben keine Sportvereine gehabt. Und wir haben eine vermehrte Mediennutzung gehabt. Und das alles zusammen das ist einfach die Gemengelage, die es für die Kinder ganz, ganz, ganz schwierig gemacht hat. Und wir sehen ja viel mehr übergewichtige Kinder als vor der Pandemie. Wir sehen tatsächlich mehr Kinder mit Störungen der Sprache. Wir sehen grob- und feinmotorische Defizite bei Kindern, die wir in der Häufigkeit vorher nicht gesehen haben. Das gilt es alles aufzuarbeiten auch. Und wir sehen natürlich die riesige Palette an emotionalen Problemen, die die Kinder in der Pandemie entwickelt haben. Und das ist natürlich zum Teil Mediennutzung, zum Teil ja auch unkontrollierte Mediennutzung, nicht? Denn wenn wir jetzt mal so ein bisschen aus der Altersgruppe der 0- bis 6-Jährigen weggingen und gehen zu den Schulkindern, die im Distanzlernen waren, wenn überhaupt für jedes Kind ein Endgerät da gewesen ist in der Familie, hat es das eigentlich unkontrolliert genutzt in der Zeit. Ne? Und wie viele Eltern haben das kontrolliert, wenn die Eltern Kinder gesagt haben, ja, ich muss das für die Schule machen, dann war das jetzt erstmal ja auch richtig. Und welcher Inhalt da genutzt wurde, das war ja in ganz vielen Fällen überhaupt nicht kontrollierbar. Ne? Und da haben die natürlich auch Inhalte gesehen, die für Kinderaugen nicht bestimmt war, und nicht alle Eltern sind so digital affin, dass sie das so sperren konnten auf den Endgeräten, oder es waren dann ihre eigenen, das wollten sie dann vielleicht auch manchmal gar nicht sperren, weil sie selber danach wieder da dran mussten. Also das war einfach extrem schwierig für die Eltern auch, nicht? Und es nur auf die Mediennutzung zu schieben, ist zu kurz gesprungen, aber die Defizite sind da, die Defizite sind mehr, als sie vor der Pandemie waren. Und die Angebote an Kindern, sie jetzt zu fördern, um sie aus dieser Talsohle rauszuholen und zu den Blumern zu bringen, also zu den sich wieder entwickelnden Kindern, sind ja auch noch nicht in derselben Intensität vorhanden, wie wir sie jetzt eigentlich bräuchten. Ne? Also die Kitas fahren zum Teil nach wie vor auf Sparflamme, weil denen das Personal einfach fehlt. Ne? Die haben auch hohe Krankenstände. Die Schulen, wir wissen alle, wie viele LehrerInnen in Niedersachsen alleine fehlen an den Schulen. Da frage ich mich, wie das erworben werden soll, da Kompetenzen. Also da kommt noch einiges auf uns zu, und in meinen Augen ist die Politik hier absolut gefordert, da vernünftige Angebote zu schaffen, dass wir diese Defizite auch wieder aufholen. Und ganz klar die Forderung, es darf nie wieder zum Distanzlernen kommen.
Wie nimmst du denn jetzt im Prinzip die Mediennutzung wahr? Die Pandemie, die ist ja jetzt seit 2,5 Jahren am Laufen, beziehungsweise so langsam läuft sie aus. US-Präsident Joe Biden hat erst die Tage gesagt, die Pandemie wäre jetzt beendet sozusagen. In Deutschland sieht das noch ein bisschen anders aus. Hier wird immer noch auch auf Vorsicht gefahren. Aber wie sieht es denn jetzt mit der Mediennutzung bei Kindern unter 6 Jahren aus inzwischen?
Ja, also auch die WHO hat ja übrigens die Pandemie für nahezu beendet erklärt. Das ist in Deutschland anders. Ja, das ist jetzt das politische Thema, das lassen wir jetzt außen vor. Ja, also ich sehe schon, dass sich sehr, sehr viele Eltern bemüht haben, aus dieser doch stark gestiegenen Mediennutzungszeit auch wieder auszusteigen. Also ich glaube, da ist die Motivation in ganz, ganz vielen Familien schon unheimlich hoch. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich viele Endgeräte in den Familien angeschafft wurden. Und was erstmal da ist, wird dann auch genutzt. Und es ist schon so, dass im Schnitt, wenn wir heute die Blickstudie machen würden, bin ich mir sehr sicher, dass wir auf höhere Zeiten kämen und höhere Prozentsätze an Kindern, die die Medien nutzen, nach wie vor.
Was können denn Eltern sozusagen tun, um sich selber aus ihrem Medienkonsum zu befreien? Also die Konzentration wieder auf andere Tätigkeiten zu richten, als mit dem Smartphone oder Tablet oder so aktiv zu sein. Weil wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, die Eltern, die sind da natürlich selber auch Vorbild. Markus, hast du da eine Idee?
Wie Eltern jetzt aufhören können, an ihrem Smartphone zu spielen, oder was meinst du?
Ja, sozusagen weniger sich mit den elektronischen Medien zu beschäftigen. Wie kann das gelingen?
Das ist ein Prozess, der muss von innen heraus passieren. Also wenn ich merke, ich bin da zu oft dran, oder ich müsste mich vielleicht auch mal mit anderen Dingen beschäftigen, dann wäre es gut, das einfach mal auszuprobieren. Also das Ding einfach mal wegzulegen, mal drüber wegzugucken, auch die Hand runterzunehmen und hinter den Bildschirm zu gucken. Letzten Endes muss erstmal sowas wie ein Problembewusstsein überhaupt da sein. Also das Gefühl, bin ich da zu viel dran? Wenn sich das, also mein Telefon ist so nett und schickt mir jede Woche so eine Bildschirmzeit und sagt mir, wie oft ich da dran war, und ich bin jedes Mal entsetzt, dass das so hoch ist und versuche das immer zu verringern. Und ich weiß, dass viele Kids das als Challenge auch sehen, sagen, oh, ich hatte letzte Woche so und so viel Bildschirmzeit, ich will jetzt mal ein bisschen weniger. Das finde ich erstmal eine gute Idee. Und ich glaube, auch da kann es wieder kommen. Es muss vorgelebt werden. Die Eltern müssen das Gefühl haben, ich möchte jetzt was verändern, ich will jetzt was verändern und ich mache das vor. Wenn ich meinen Kindern sage, geht doch mal in einen Sportverein, während ich keinen Sport mache, während ich weiterhin am Tablet oder am Handy sitze, das ist nicht glaubhaft. Ich vergleiche das immer, ich habe mal meine Tochter vom Kindergarten abgeholt und da stand ein Vater, der hat eine Zigarette geraucht. Das ist ja generell keine gute Idee, aber vom Kindergarten erst recht nicht. Und dann stand er da und dann standen die Kinder um ihn rum und er sagte, Kinder, ey, fangt das bloß nicht an. Das ist nicht glaubwürdig. Nicht rauchen ist glaubwürdig. Und genauso ist es mit der Mediennutzung auch. Wenn ich mein Handy weglege und sage, ey, wollen wir mal rausgehen, wollen wir mal in den Wald gehen, wollen wir mal Steine ins Wasser werfen, irgendwas, dann ist die Möglichkeit hoch, dass die Kinder sagen, oh ja, weil auch die durch den Distanzunterricht, durch diese ganzen Dinge, die haben ja viel mehr die Medien genutzt. Die sind ja vielleicht ganz froh, wenn sie es auch mal nicht müssen. Aber das muss ihnen auch ein Stück weit erlaubt werden. Und wenn abends auf dem Sofa alle Eltern wie Kinder am Handy spielen, dann entsteht gar nicht so ein Gefühl von, das ist irgendwie nicht okay. Das muss Ein Erwachsener muss das mit reinbringen, muss sagen, wir werden das jetzt verändern, ich will das verändern, ich mache mit und wir kriegen das gemeinsam hin. Das muss vom Erwachsenen kommen.
Also selber so ein bisschen disziplinierter sein, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Was haltet ihr denn eigentlich davon, wenn Eltern so eine Art Medienführerschein machen sollten? Wäre das sinnvoll in dem ganzen Sinne oder würdet ihr sagen, das ist jetzt gar nicht mal unbedingt nötig? Wie gesagt, Selbstdisziplin alleine, das würde eigentlich schon reichen.
Na, ich frage mich erstmal, wenn ich höre, dass sie einen Führerschein machen sollen, was passiert, wenn sie durchfallen bei der Prüfung? Also dürfen sie dann kein Handy mehr haben? Also
Kinder kriegen dürfen sie dann. Ja.
Also ich finde es schwierig, einen Medienführerschein. Ich glaube, es geht eher um Sensibilisieren und diese Dinge, um zu gucken. Und das können Schulen, das können Kindergärten, das können die Kinderärztinnen, die können das machen, einfach nochmal darauf hinweisen. Es muss eine Sensibilisierung stattfinden. Auch tatsächlich durch Medien, also auch selbstkritisch der Umgang der Medien mit sich selbst, ist einfach auch wichtig.
Das heißt, wenn du jetzt Tipps für den Alltag mitgeben würdest, wie würden die aussehen?
Um weniger oder generell um Mediennutzung also zu gestalten?
Ja, generell.
Also ich finde wichtig, dass es klare Regeln geben muss. Also es muss ganz klar sein, wer hat wann sowas wie eine Bildschirmzeit und wie ist die zu begrenzen. Das muss für alle klar sein. Ich finde immer gut, wenn Familienregeln aufstellen, an die sich alle zu halten haben, die dann für jeden gelten. Das fände ich auch nochmal wichtig. Ich werbe einfach auch für ein fehlerfreundliches Arbeitsklima. Ich hatte das vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Es geht nicht darum, dass immer alles richtig läuft. Und es geht auch nicht darum, dass nicht irgendwie mal ein Fehler passieren darf, sondern zu gucken, okay, das ist uns jetzt passiert, wie machen wir das ab morgen anders? Und darum geht es. Einfach zu gucken, wie gehen wir damit um? Lass uns drüber sprechen und lass es uns nicht wegwischen, nicht so tun, als hätten wir dieses Ding nicht, dieses Problem mit den Medien. Einfach mal zu sagen, ich glaube, wir machen das zu viel, wollen wir das verändern? Wer hat Lust, da mitzumachen? Und wenn das von Eltern auf Kind übertragen wird, dann haben die da oft auch Bock drauf. Also wie gesagt, meine ist jetzt 14, die hat auch ein Telefon, aber wenn ich die frage, hast du Lust mit mir Monopoly zu spielen oder irgend sowas, dann sagt die immer noch ja. Und das ist viel wert. Also man muss es ja anbieten. Ich glaube, sie kommt eher nicht auf die Idee zu sagen, hast du, na doch, macht sie auch. Ich will sie jetzt auch nicht, doch, macht sie auch. Aber man muss auf jeden Fall auf die Kinder zugehen und sagen, lass uns mal was anderes machen.
Und Tanja, aus ärztlicher Sicht, was sollten Eltern denn mit Blick auf Mediennutzung und Medienkonsum unbedingt bei ihren Kindern beachten?
Also ich finde eine total schöne Anregung, wenn man den Eltern sagt, bitte macht gemeinsame Mahlzeiten. Also für mich ist die gemeinsam eingenommene Familienmahlzeit der Schlüssel wirklich zu einem guten Familienleben und zu einer, also das bringt uns gut in den Tag, wenn wir morgens kurz gemeinsam gefrühstückt haben und wenn man mindestens nochmal das Abendbrot gemeinsam einnimmt. Und das sollen absolut medienfreie Zeiten sein und zwar für alle. Das heißt, das Handy liegt nicht auf dem Tisch und das liegt auch nicht so, dass man sieht, wenn eine Nachricht ankommt, weil das da vibriert und blinkt und macht und tut, sondern das Handy ist bitte weg dabei. Und da erwischt man sich ja als Eltern dann auch, dass man sich da manchmal nicht dran hält und manchmal auch nicht dran halten kann vielleicht, weil man wirklich objektiv auch einen wichtigen Anruf erwartet und sagen muss, heute muss ich eine Ausnahme machen. Ne? Aber da ist es so, Ausnahmen müssen halt als Ausnahmen formuliert werden und mit Ausnahmen kann man auch leben, aber ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Tipp, weil gerade aus so einem gemeinsamen Essen dann halt auch oft ein gemeinsames Spiel entsteht, weil man, wenn man da schon sitzt abends, dann auch sagt, was wollen wir noch eine Runde, Mensch, ärger dich nicht oder was man auch immer spielen möchte. Und das sind einfach so schöne Momente für die Familie. Das muss gar nicht lange sein und das muss auch kein besonders tolles Essen sein, sondern einfach etwas Gemeinsames. Und ich finde das einfach immer einen ganz wichtigen Tipp.
Ja. Also ich fasse nochmal zusammen. Insgesamt auf jeden Fall dran denken, Interaktion ist sozusagen das Schlüsselwort. Mediennutzung, ja, dann am besten immer in Begleitung drüber reden. Das ist ja etwas, was wir auch schon aus den vergangenen Medientalks mitgenommen haben. Aber natürlich auch, wie immer, die Eltern als Vorbildfunktion. Das nicht vergessen, da auch mal das eigene Verhalten nochmal so ein bisschen hinterfragen. Und Markus, du wolltest noch was sagen?
Ja, genau. Es geht nochmal darum, das war mir nochmal wichtig, dass Eltern auch ihren, also wo wir bei Medien sind, den eigenen Akku laden. Die Eltern sitzen bei uns und sagen, mir geht's gut, wenn es den Kindern gut geht. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Denen geht es gut, wenn es den Eltern gut geht. Und dafür müssen die Eltern sorgen. Und wenn es ihnen gut geht als Eltern und sie auf tolle Ideen kommen, dann können sie das auch auf die Kinder übertragen. Also es ist echt wichtig, dass sie als Eltern auch viel für sich tun.
Also das eine bedingt sozusagen das andere. Und ja, wir sind jetzt schon sozusagen wieder am Ende unserer heutigen Zeit angekommen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich heute bei unseren beiden Expertinnen, einmal der Kinderärztin Tanja Brunnert aus Göttingen, vielen Dank, und dem Familientherapeuten Markus Olbrich von der Erziehungsberatungsstelle Osterode. Auch dir herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Danke. Und am 12. Oktober geht es dann hier bei uns mit dem Medientalk auch wieder weiter, also genau in 3 Wochen. Dann mit dem Thema kleine Kinder gleich Medienkinder, früher Medienkonsum aus Sicht von Forschung und Pädagogik. Und dann nehmen wir die Ergebnisse, die wir heute nochmal so ein bisschen zusammengetragen haben und schauen dann nochmal in die Forschung und Pädagogik, was die denn dazu sagt. Und unser heutiger Medientalk, der ist natürlich, wie ich vorhin schon angekündigt habe, auch nochmal im Stadtradio zu hören. Und zwar einmal diesen Freitag um 19 Uhr und dann noch am Montag um 12 Uhr und natürlich auch nochmal online unter stadtradio-göttingen.de. Und ja, damit verabschiede ich mich heute auch von euch. Ich bin Jennifer Bullert, wünsche euch einen guten Start in den Herbst und sage bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.